SRF 1.
Das ist die Sendung Zwischenhalt hier auf SRF 1. Wenn man das Wort Sekte hört, kommt einem meistens nicht viel Gutes in. Man denkt an religiöse Gemeinschaften, die ihre Mitgliederinnen und Mitglieder kontrollieren und ihnen viel Geld abnehmen. Seit 50 Jahren kommen solche Ängste an die evangelische Informationsstelle zu Kirchen, Sekten und Religionen. Das hat sich bis heute nicht geändert, nur das Spektrum von diesen neuen religiösen Gruppierungen ist grösser geworden. Antonia Moser berichtet.
Der Georg Otto Schmid arbeitet auf der evangelischen Informationsstelle zu Kirchen, Sekten und Religionen und übernimmt auf nächstes Jahr die Leitung. Er zählt auf, was für Anfragen denn heute vor allem an ihn kommen.
Etwa 20% der Anfragen beziehen sich auf Freikirchen. Das ist eine Szene, die sehr viel breiter wird. Die Zahl von Freikirchen insgesamt nimmt zwar nicht so in der Schweiz, aber es gibt immer mehr kleine Gruppen mit Migrationshintergrund. Das ist eine Szene, die sehr vielseitig wird. Denn 20% sind esoterische Gemeinschaften. Meisterinnen, Meister, die Anhänger um sich scharen oder esoterische Anbieter wie die Fernsehwahrsäger, die ja hinlänglich bekannt sind. Dann gibt es die klassische Sekte, immer noch Zeugen Jehovas, Mormonen. Auch Scientology beschäftigt uns nach wie vor, weil Scientology halt extrem aktiv ist. Und zunehmend sind es salafistische Gruppen, also junge Menschen, die sich am salafistischen Islam anschliessen.
Die Gruppen lösen viel Ängste aus. Aber sind denn alle Gruppen wirklich auch gefährlich?
Das kommt halt immer ein bisschen auf die Situation des betreffenden Menschen an, der sich so einer Gemeinschaft anschliesst. Zeugen Jehovas sind unter den Gruppen, die man üblicherweise als Sekte bezeichnet, eher zu den harmloseren zu rechnen, solange man keine Bluttransfusion braucht. Wenn man eine Bluttransfusion braucht, werden sie schnell tödlich gefährlich, weil Bluttransfusionen ja verboten sind. Also so kommt es immer ein bisschen auf die Situation drauf an. Es sind Gemeinschaften, die für Erwachsene relativ harmlos sind, aber schlimme Erziehungstipps haben und dann furchtbar sich auswirken auf Kinder, die dort aufwachsen. Es gibt Gemeinschaften, die Frauen massiv benachteiligt werden, auch für Frauen gefährlicher sind als für Männer. Das kommt immer ein bisschen darauf an.
Wenn erwachsene Menschen aber freiwillig Mitglied von so einer extremen Gruppe werden und auch wissen, auf was sie sich einlassen, dann ist das noch kein Problem, sagt Georg Otto Schmid.
Ein Vorbild wäre für mich ein katholisches Kloster, wo ich zuerst das Noviziat mache. Und dann weiss ich genau, es läuft in dem Ort, es wird eine Zeit lang geschaut, passe ich wirklich. Und nur wenn ich passe, kann ich Mitglied werden. Die radikalen Gruppen sind gerne nicht so fair wie die Klöster. Sie sagen einem am Anfang nicht, was auf einem zukommt, sondern sie zeigen nur das Sonntagsgesicht. Und was dann wirklich passiert, das erfahre ich erst, wenn ich schon ziemlich abhängig bin von dieser Gruppe. Und dort sind die Informationsstellen wichtig, oder? Dass sie das Wertungsgesicht der Gemeinschaft schon denen zeigen, die zuerst einmal nur das Gesundheitsgesicht sehen.
Und wegen dem sind die Fragen auch überhaupt nicht zurückgegangen bei der Informationsstelle. Im Gegenteil, es gibt immer mehr religiöse Gruppen. Das werde sich so gleich auch nicht ändern, meinte Georg Otto Schmid.
Es wird sicher so sein, dass die Aufsplitterung von religiösen Szenen weitergeht, dass die Zahl von Gemeinschaften sehr stark zunimmt. Was man auch deutlich beobachten kann, ist eine Internationalisierung von Szenen. Neben der einheimischen Gruppe, der amerikanischen, die schon lange tätig sind bei uns, oder der asiatischen, gibt es zunehmend Gruppen aus Afrika, aus Lateinamerika, die bei uns tätig werden.
Und so geht die evangelische Informationsstelle zu Kirchensekten und Religionen die Arbeit wahrscheinlich auch in den nächsten 50 Jahren nicht aus.
Samstagabend, es ist 20 Minuten vor der 7. Ob es die moderne Medizin ist, die Globalisierung oder der Klimawandel, die Probleme der heutigen Zeit, die werfen ganz neue ethische Fragen auf. Auch für Theologie und für die Kirche. Jetzt hat sich der langjährige evangelische Landesbischof von Berlin, der Wolfgang Huber, in einem neuen Buch mit Fragen von der Ethik befasst. Der Hans-Jörg Schulz hat der Wolfgang Huber dazu befragt.
Ethik, die Grundfragen unseres Lebens, heißt Ihr Buch, Herr Huber. Sie beschäftigen sich darin mit 20 verschiedenen Stichworten zum Thema Ethik. Lassen Sie uns doch mal einige Themen konkret herausnehmen. Ich würde gerne mal das Stichwort Behinderung herausnehmen. Wollen wir den perfekten Menschen? Haben Sie das Kapitel überschrieben? Ist es tatsächlich eine Tendenz in unserer modernen Gesellschaft, dass wir hinstreben zum perfekten Menschen und weg davon, Behinderung als etwas Normales anzusehen?
In dem Kapitel beginne ich ja mit der Schilderung des Umgangs mit Kindern, die eine Trisomie 21 haben, das sogenannte Down-Syndrom, und mit der These einer amerikanischen Autorin, die sagt, es ist richtig, dass solche Kinder gar nicht geboren werden, denn sie gehören eigentlich gar nicht zu unserer menschlichen Art. Man kann daran sehen, es gibt in unserer Gesellschaft eine sehr starke Tendenz zu verhindern, dass Kinder mit einer genetischen oder chromosomalen Beeinträchtigung, dass die zur Welt kommen. Und wir trennen das sehr stark von der Frage, wie wir mit Menschen umgehen, die behindert sind. Im zweiten Fall sagen wir haben eine Aufgabe, sie einzubeziehen, sie nicht wegzusperren, sie nicht zu diskriminieren, sie nicht von der Gesellschaft auszuschließen. Wir haben eine Aufgabe der Inklusion. Die Behindertenrechtscharta der Vereinten Nationen hat das noch einmal kräftig unterstrichen. Aber auf der anderen Seite versuchen wir nach Kräften zu verhindern, dass Menschen dieser Art überhaupt zur Welt kommen.
Also Besorgnis bei diesem Stichwort. Ein zweites Stichwort aus Ihrem Buch, Herr Huber, das ich gerne aufnehmen möchte, ist das Stichwort Wissenschaft. Dürfen wir alles, was wir können? Das ist eine Frage, die uns ja wirklich auch häufig beschäftigen muss. Nun heißt es ja im Volksmund, also beim Klonen zum Beispiel, heißt es ja gerne, die Wissenschaftler wollten den lieben Gott spielen. Beobachten Sie das auch manchmal so?
Ja, ich halte diese Aussage, die Wissenschaftler spielen den lieben Gott, in jedem Fall für verfehlt. Auch Wissenschaftler, die weit ausgreifen in dem, was sie realisieren wollen, sind doch weit davon entfernt, Gott sein zu können. Und wenn sie alles tun, was sie tun können, dann erweist sich das ja gerade nicht als göttlich, sondern in einem problematischen Sinn als menschlich. Man muss sich ja mal im Blick auf Gott an die Überlegung des großen Philosophen Leibniz erinnern, der gesagt hat, unter allen möglichen Welten hat Gott die beste geschaffen. Das heißt, er hat nicht alles verwirklicht, was er tun konnte, wenn wir mal an dieser Fassung des Schöpfungsgedankens auch nur einen Augenblick uns orientieren. Es ist eine menschliche Anmaßung, wenn man meint, alles tun zu sollen, was man tun kann. Es ist kein Ausdruck menschlicher Freiheit. Die menschliche Freiheit zeigt sich gerade in der Kraft zur Unterscheidung, in der Fähigkeit auszuwählen, was man tun will und was man unterlässt.
Das letzte Kapitel in Ihrem Buch, Herr Huber, behandelt das letzte Kapitel in unserem Leben, nämlich das Sterben. Gibt es sowas wie ein ethisch vertretbares Sterben?
Es gibt ein ethisch vertretbares Sterben dann, wenn das Sterben als ein Teil des menschlichen Lebens angesehen wird und deswegen auch die Würde des Sterbenden genauso geachtet wird wie die Würde desjenigen, dessen Tod in einer noch unbekannten Ferne liegt. Aber zu der Würde des Sterbens gehört es auch, einen Menschen gehen zu lassen, wenn medizinisch für ihn nichts mehr geht. Es gibt also von daher auch eine Verpflichtung dazu, eine für den Betroffenen sinnlos wirkende Lebensverlängerung nicht einfach fortzusetzen, sondern auch zu entscheiden, dass die Apparate unterstützte Weiterführung von Organfunktionen an ein Ende gebracht wird, wenn der Sterbeprozess unaufhaltsam eingesetzt hat. Und das muss man ganz klar unterscheiden. Und deswegen ist eine solche ethische Überlegung so wichtig von dem, was umgangssprachlich die aktive Sterbehilfe genannt wird, also die ärztliche Beihilfe zum Suizid oder die Tötung auf Verlangen. Wenn wir das in den Bereich ärztlichen Handelns einbeziehen, wenn wir das für die normale Form eines sogenannten selbstbestimmten Sterbens halten, dann machen wir das menschliche Leben zu einem verfügbaren Gut und nehmen seiner Unantastbarkeit die Basis.
Also für Sie nicht analog zur Freiheit zum Leben, auch eine Freiheit zum Sterben?
Es gibt eine Freiheit im Sterben und ich glaube, es gibt viele Formen dazu, diese Freiheit im Sterben auch so auszugestalten, dass Menschen, die Angst genommen werden kann, deretwegen sie eine Freiheit zum Sterben fordern.
Der Hans-Jörg Schulz im Gespräch mit dem Wolfgang Huber. Und dann nochmal das Buch, das er geschrieben hat, «Ethik, die Grundfragen des Lebens» vom Wolfgang Huber. SRF 1, Samstagabend, ihr hört die Sendung «Zwischenhalt». Das eine ist im Kanton Bern, das andere im Kanton Aargau, Muri. Und in diesem Muri im Kanton Aargau steht die katholische Klosterkirche St. Martin. Die gewaltige Klosteranlage, die das Ortsbild vom Klosterdorf, ja, wie ich sage, eine Mauer klar beherrscht, gilt als Kulturdenkmal ersten Ranges. Mit sogar mal der Vergleich mit dem Petersdom in Rom gewagt. Das stolze Herzstück ist ganz klar der grösste Kuppelzentralbau der Schweiz entstanden Ende 17. Jahrhunderts. Oberst auf der imposanten Kuppel glänzt übrigens ein goldiger Engel, der die Trompete spielt. Im Gegensatz zum Ender, sage ich jetzt mal nüchternen Äußeren, strahlt der Innenraum in seiner barocken Pracht eine festliche Heiterkeit aus und mit seinen nicht weniger als 5 Orgeln und häufigen Konzerten ist die Kirche ganz klar zu einer Art Mekka für Orgelmusikfreunde geworden. Ein feierlicher, glanzvoller Akzent setzt natürlich auch das siebenteilige Glockenensemble mit einer Zeitspanne von 1551 bis zur jüngsten Glocke von 1977. Besonders reich verziert ist die grosse Glocke, wo man dann auch das Psalmwort lesen kann. Es segne uns Gott, unser Gott. Es segne uns Gott und aller Weltenden sollen ihn fürchten. Wir hören jetzt die 7 Glocken von der katholischen Klosterkirche St. Martin im aargauischen Muri. Die 7 Glocken von der katholischen Klosterkirche St. Martin im aargauischen Muri. Anderthalb Minuten geht's noch, dann ist es 7. Brian Wilson, ein paar Minuten ist es 7 Uhr nach.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.